all die Anwesenden hier an der Ulrichstraße 141 in Basel, aber auch alle Personen am Bildschirm. Zur Beruhigung, Sie haben noch nichts verpasst. Wir beginnen etwas verspätet, aber nicht viel. Das kann passieren, gerade bei der Übertragung. Ganz herzlich willkommen zu einem wichtigen Thema, auch zu einem umstrittenen Thema. Das, was bis jetzt ungelöst geblieben ist, das lösen Asaf, Sevi und ich heute. Dann sind alle Probleme aus der Welt. Es wäre schön, wenn das so wäre, aber ich hoffe, dass es vielleicht einen kleinen Beitrag in diese Richtung geben kann, zumindest auch zu einem vielleicht biblischen Verständnis der Thematik und auch zu einem Verständnis der heutigen Situation. Ich möchte kurz auf die Tische hier hinweisen. Erstens haben wir hier die Produkte von Hatikva. Hatikva ist der Verein, das heißt die Hoffnung auf Hebräisch. Stefan Kobelt ist Vorsitzender, wenn ich das richtig, auf jeden Fall, er war. Und Stefan, Madeleine Kobelt haben diese Produkte hier mitgebracht. Ihr also dürft euch gerne nachher bedienen, natürlich mit entsprechender Bezahlung. Datteln, Honig, Traubensaft, Wein, alles aus Israel. Und das Geld fließt dann auch wieder nach Israel zu einem Altersheim in Haifa, zu einem messianischen Altersheim. Und ich habe Bücher mitgebracht, wie immer. Bedient euch auch, kosten auch etwas Geld, darf man hier in die Schachtel legen. Unter anderem das Buch Auf Jesu Spuren im Heiligen Land, wo ich das Thema Landverheißung auch besprochen habe. Und auch in dem Buch Gott hat Israel nicht verworfen, da habe ich leider jetzt nur ein Exemplar dabei, aber mehrere Exemplare des Buches Israel und die Gemeinde. Also einfach hier schauen, die Preise alle etwas zum Sonderpreis heute und die STH-Perspektive, Jubiläumsperspektive. Übrigens diese kleine Broschüre hier zum Thema Bibelübersetzung und Bibelauslegung, die kann man heute gratis mitnehmen. Kostet sonst etwa 3 Franken, aber heute ist sie gratis für euch alle. Also bitteschön. Ich stelle noch kurz das. Eigentlich war ursprünglich vorgesehen, dass wir die Kollekte teilen, nachdem die Spesen abgezogen sind, halb für die Gemeinde, halb für die STH Basel, aber unter den speziellen Bedingungen schlage ich jetzt etwas anderes vor. Wir haben einen Referenten, Asaf Sevi, der ziemlich weit angereist ist. Wenn ihr, die hier anwesend seid, dazu beitragen wollt, dass diese Reise dann auch gedeckt ist und ja, etwas für den Vortrag, dann dürft ihr gerne dazu beitragen. Die Gemeindeglieder, die auch zu Hause sind, sind dazu eingeladen. Und die sonstigen Personen, die via YouTube dazugeschaltet sind, dürfen dann gerne, wenn sie wollen, der STH Basel etwas spenden. Natürlich ist auch nicht verboten, der Gemeinde etwas zu spenden. Möchte kurz Asaf Sevi vorstellen. Er ist Landwirtschaftsarchitekt. Und wir kennen ihn eher als israelischen Reiseleiter und ist zurzeit seit mehreren Jahren jetzt angestellt bei Kultur Ferienreisen Winterthur in der Schweiz, ist dort Projektmanager für biblische Reisen und in dem Sinn haben wir auch seit einigen Jahren jetzt intensiv immer wieder miteinander zu tun. Unsere gemeinsame Studienreise in Israel war im Februar 2014, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und ich bin sehr froh, Asaf, dass ich dich damals habe kennengelernt. Ich bin sehr froh für diese 6,5 Jahre, seitdem, wo wir 3-mal unterwegs waren in Israel, 3-mal in verschiedenen anderen Ländern, Jordanien, Türkei und Griechenland, auf biblischen Bildungsreisen. Und sonst sind wir immer wieder intensiv im Austausch. Er hat mir schon extrem viel gebracht. Übrigens, nach der ersten Israel-Reise habe ich damals angefangen, Neuhebräisch zu lernen und ich kann mir mein Leben als Theologe heute nicht vorstellen ohne diesen Schritt. Auch also meine Liebe zum Wort Gottes ist dadurch nochmals wesentlich gewachsen, würde ich sagen. Und ja, Asaf hat mich damals auch darin, oder mir ein Buch geschickt und so bin ich dann eingestiegen. Inzwischen habe ich ja das Neue Testament auf Neuhebräisch durchgearbeitet und bin fast fertig mit dem Alten Testament auf Althebräisch. Das ist sehr spannend. Also, ich bin Jakob Thiessen, für diejenigen am Bildschirm, die nicht wissen, wer ich bin, Rektor und Neutestamentler an der STA Basel und sonst hier in dieser Gemeinde Mitältester. Nun zum Thema. Ich behandle das Thema göttliche Landverheißung an Israel und möchte dann einen Überblick über die letzten 100 Jahre in Israel geben. Ich habe einige Bücher in den letzten Jahren durchgearbeitet. Ich bin da kein Experte. Asaf darf mich nachher auch gerne korrigieren. Er hat ein Buch geschrieben, das noch nicht publiziert worden ist, durch das ich sehr stark profitiert habe, zum ganzen Thema Palästinenserfrage. Ich freue mich schon sehr auf die Publikation, hoffe, dass dann im nächsten Jahr tatsächlich auch geschieht. Ich habe mehrere Bücher mit dabei, ziemlich dicke. Falls ihr mal reinschauen wollt, dürft ihr das gerne im Anschluss machen. Ja, und dann war eine Studienreise von Asaf und mir geplant, jetzt im Oktober, die ist aber verschoben worden und wir hoffen, dass wir sie nächstes Jahr im November vom 18. bis zum 26. November durchführen können zum Thema Alt-Neuland entdecken. Es geht speziell hier um Personen, die schon in Israel waren und die etwas Neues entdecken wollen mit Wahlprogramm. Der aktuelle Prospekt ist noch nicht fertig, aber der alte Prospekt gilt grundsätzlich einfach für diesen verschobenen Termin. Ist auch auf der Homepage der STA Basel/Israel zu finden. Der bisherige Prospekt sollte dort sein und in nächster Zukunft auch der aktuelle. Hier die Übersicht. Erstens Gottes Verheißung an Abraham, dann die Propheten. Dann die Frage nach der Landverheißung im Neuen Testament. Gilt sie nicht? Eine umstrittene Frage, beziehungsweise die Antwort darauf. Und dann zur Gründung des modernen Staates Israel, die Palästinenserfrage, ein paar Fotos zum Land und dann noch einige Ausführungen von Asaf zur aktuellen Politik in Israel. Die göttliche Landverheißung an Israel beginnt mit dem Befehl Gottes an Abraham, sein Geburtsland zu verlassen. Das war Ur in Chaldea und dann wiederholte Gott diese Aufforderung in Haran. Verlass das Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. 1. Mose 12, 1. Mose 15. Gott schloss mit Abraham einen Bund und sagte, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Und Gott wiederholt diese Verheißung durch den Bund der Beschneidung in Kapitel 17 im ersten Buch Mose. Und Gott spricht hier von einem ewigen Besitz und von einem ewigen Bund. Nun, noch die Frage, was heißt ewig? Im Hebräischen Olam. Olam ist das neue hebräische Wort für Welt. In der Bibel ist damit allgemein, sehr häufig zumindest, meine ich, die Zeitdauer dieser Welt gemeint. Also grundsätzlich in diesem Zusammenhang heißt es nicht ewig, einfach für den neuen Himmel und neue Erde, was dort sein wird, weiß Gott. Von mir aus darf die Landverheißung gerne noch gültig sein dort. Was dort gilt, das weiß Gott. Aber sie gilt auf jeden Fall hier ewig in diesem Sinn. Und Jakob erinnert sich später vor seinem Tod im ersten Buch Mose 48 an diese Verheißung und wiederholt sie. Und dort spricht er auch von einem ewigen Besitz. In Ägypten erinnert Gott an diesen Bund und sagt im 2. Mose 6, Vers 4, auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, also mit den Vätern, ihnen das Land zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Also die Väter waren Fremdlinge in dem Land, das sind Abraham, Isaac und Jakob. Aber Gott wiederholt diese Verheißung und sagt, sie gilt der Nachkommenschaft dieser Väter. Und im 3. Mose 26, da lesen wir, dass Gott sagt, dass diese Verheißung selbst dann gilt, wenn Israel untreu sein wird. Das heißt, Gott verspricht, wenn Israel untreu sein wird dem Bund gegenüber, dann wird er sie ins Ausland, in die Gefangenschaft führen lassen. Wenn sie fremden Göttern dem Land dienen, dann wird Gott sie zu dem Land dieser Götter schicken lassen, in die Gefangenschaft führen lassen, aber Gottes Bund gilt immer noch. Und Gott will dadurch die Israeliten zur Umkehr führen und dann wiederum zurück ins Land bringen. Meinen Bund mit ihnen gültig zu machen, sagt Gott. Denn ich, und das ist wiederholt die Begründung, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Es geht hier also schlussendlich, und das wird uns heute Abend, denke ich, immer wieder begleiten, es geht hier schlussendlich um die Gottesfrage. Wer ist der Gott Israels, der diese Verheißung und diesen Bund gibt? Wie wir hier schon durch Levitikus, also 3. Mose 26 sehen, geht es Gott darum, das Volk in das Land zu führen, damit sie ihm allein dort dienen, nicht fremden Göttern. Und deswegen sollten diese fremden Völker, die fremden Göttern dienten, auch ja ausgerottet werden. Und Gott sagt zu Abraham, deine Nachkommen werden einem fremden Land, den Fremden dienen, 400 Jahre. Denn das Maß der Völker dieses Landes, das Maß ihrer Sünde ist noch nicht voll. Gott wartet also mit dem Gericht, bis das Maß der Sünde voll ist. Und dann sollen die Israeliten kommen in das Land und Gott allein dort dienen. Das kommt zum Beispiel sehr deutlich im Psalm 105 zum Ausdruck. Ein Psalm, der die ganze Geschichte wiederholt. Dort besonders in den Versen 44 und 45. Er, Gott, gab ihnen die Länder der Nationen und die Mühe der Völkerschaften nahmen sie in Besitz, damit sie seine Ordnungen beobachteten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Und das Gleiche sagt Stephanus auch in der Stephanusrede, wenn er sagt, also es geht dort um die Verheißung an Abraham und es geht um die Aussage, dass sie im fremden Land 400 Jahre Sklaven sein werden und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Das ist die Verheißung, die Gott mit anderen Worten dem Abraham gegeben hat. Dann zu den Propheten. Es ist besonders Jesaja, der auf die Landverheißung, auf den Bund eingeht, wobei auffallend häufig der Ausdruck der Heilige Israels erscheint. Ein Ausdruck, der fast ausschließlich bei Jesaja vorkommt, und zwar quer durch den ganzen Jesaja. Außerhalb von Jesaja noch zweimal bei Jeremia und noch im Mund des Jesaja im Buch der Könige. Also es ist ein typischer Ausdruck von Jesaja, der Heilige Israels. Das ist Gott, der seine Verheißung gegeben hat. Und Jesaja 24, Vers 5 lesen wir, und die ganze Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, also das Land, so können wir auch übersetzen, denn sie haben die Gesetze übertretungen, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund gebrochen. Wie reagiert Gott in so einer Situation? Dann sagt Gott, ja, dann gilt mein Bund halt auch nicht mehr. Nein, Paulus betont, selbst wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Und wir dürfen nicht übersehen, die Strafe, das Gericht ist Teil des Bundes, dass Gott die Israeliten dann in die Gefangenschaft führt, ist Teil des Bundes. Dass er sie dann wieder auch zurückführt, wenn sie umkehren, ist auch Teil des Bundes. Und Gott verheißt durch Jesaja und sagt, ich werde dann einen ewigen Bund schließen wird wiederholt, Vers Kapitel 55, Kapitel 61 betont. Ich werde mit ihnen einen ewigen Bund schließen. Jeremia greift das auch auf und sagt, Gott sagt dort, ich werde sie ausreißen und werde sie wieder einpflanzen. Das ist eine typische Sprache für Jeremia. Gott reißt sie aus, entwurzelt sie und pflanzt sie wieder ein. Das ist die Sprache, die Paulus in Römer 11 auch aufgreift, mit der Entwurzelung und Zweige, die abgebrochen werden. Das ist genau diese Sprache, die stammt von Jeremia. Amos 9. Ab Vers 11 kennen wir auch aus Apostelgeschichte 15, ab Vers 15. An jedem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermaure ich. Und dann am Schluss, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht Jahwe, dein Gott. Sie sollen nicht mehr herausgerissen werden. Wenn Jakobus diese Stelle zitiert in Apostelgeschichte 15 am Apostelkonzil, wird es oft so verstanden, dass Jakobus das auf die Heidenmission bezieht. So quasi, durch die Heidenmission wird jetzt Israel wiederhergestellt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass hier die Heiden auch genannt werden in diesem Text. Alle Heiden, über die mein Name genannt wird, die sind eingeschlossen, ich komme noch darauf zurück, aber sie werden von Israel unterschieden. Die Heidenmission geht Hand in Hand mit der Wiederherstellung Israels. In Jesaja 49 geht es wesentlich, also im Kontext, um den Knecht Jahwes, um den kommenden Welterlöser, der ein Licht sein wird, nicht nur für Israel, sondern bis an die Enden der Welt. Und dann lesen wir Vers 8, und so spricht der Herr, zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhöht, am Tag des Heils habe ich dir geholfen, und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, also der kommende Welterlöser wird zum Bund des Volkes, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile aufzuteilen, denn deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land, ja, nun wird es dir zu eng werden vor der Menge an Bewohnern und die dich verschlagen werden, fernbleiben. Das ist eine Verheißung, die so, meine ich, bis heute noch nicht erfüllt worden ist. Und es geht hier, wir dürfen nicht vergessen, um den kommenden Welterlöser aus neutestamentlicher Sicht, heißt um Jesus Christus, der das erfüllen wird. Ganz zentral bei Jesaja, dass der kommende Welterlöser die Trümmerstätten in Israel wieder aufrichten wird. Jesaja 62 darf man gerne weiterlesen. Ich habe hier nur die ersten drei Verse zitiert. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Also ab Vers 4 heißt dann eben, dass Israel das Wohlgefallen gefunden hat, Gottes Wohlgefallen, und es werden aufgerufen, die Wächter, Gott daran zu erinnern, an seine Verheißungen für Zion. Sie sollen Gott richtig daran erinnern. Im Hebräischen ist Maskir, auf Neuhebräisch heißt Maskir ein Sekretär. Also Gott hat einen Sekretär oder viele Sekretäre, die ihn erinnern, sagen, du hast doch deine Verheißung gegeben. Dann werden die Fremden aber mit integriert, sie werden nicht ausgeschlossen, wie es ja schon einst war, als Israel aus Ägypten zog. Jesaja 14 zum Beispiel, ab Vers 1. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in das Land setzen. Und der Fremde wird ihr Begleiter sein. Und sie werden sich dem Haus Jakob anschließen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Knechte heißt ganz einfach Diener, wörtlich übersetzt. Eigentlich gibt es den Knecht gar nicht im Alten Testament, also ein Sklave zumindest nicht. Frage ist, was man als Knecht versteht. Ja, ein anderes Thema. Jesaja 56, übrigens Vers 5 habe ich hier nicht zitiert, habe ich da unten noch ergänzt, da heißt Yad Vashem, ich werde ihnen Yad Vashem geben, Hand und Name wörtlich, Hand im Sinn von Stätte, ich werde ihnen eine Stätte und einen Namen geben, wir kennen wohl alle Yad Vashem. Wenn ihr noch nicht dort gewesen seid, dann seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen. Das ändert schon auch stark eine Sicht von diesem Land und seinen Bewohnern. Und dort im Kontext heißt Vers 3 und Vers 6, und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Und dann kommt eben die Verheißung Yad Vashem. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinen Bund festhalten. Gott sagt, wir hatten es vorher gesehen, durch Jesaja wird einen ewigen Bund mit Israel schließen, durch seinen Knecht, den Welterlöser, und die Fremden werden hier integriert. Dann geht es in Jesaja 61, Vers 9, 4 bis 9, um diese alten Trümmerstätten, die wieder aufgebaut werden. Die ersten drei Verse zitiert Jesus in der Synagoge von Nazareth. Aber er stoppt dann genau dort, sagt, das erfüllt sich heute vor euren Augen. Aber ihr zitiert nicht weiter. Damit kommt dann noch ein Text, der einfach später dann erfüllt wird. Dann heißt es dann weiter, dann werden Fremde dastehen und eure Schafe werden weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Und dann folgt eine Sprache, die Paulus in Römer 11 besonders, aber auch in Römer 15 sehr stark aufgreift. Paulus sagt, wenn die Niederlage oder die Verwerfung des Messias durch die Juden für die Heiden schon Reichtum bedeutet, was wird dann ihre Fülle sein, wenn sie zurück zur Fülle Gottes geführt werden, also das Volk Israel? Wenn ganz Israel gerettet wird, Römer 11, 26, was wird das dann Reichtum für die Welt bedeuten? Und auch hier ist wiederum von einem ewigen Bund die Rede. Und hier ist dann am Schluss, in diesem letzten Vers 9, von denen die Rede, die Nachkommen derer sind, die von Jahwe, vom Herrn, gesegnet sind. Und ich komme noch darauf zurück, das sind die Väter, denen Gott die Verheißung gegeben hat, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Abraham vor allem. Das sind die Väter, die Gesegneten des Herrn sind. Hesekiel 47 darf man auch gerne zu Hause nachlesen, von diesem Strom, der vom Tempelberg runterfließt bis ins Tote Meer und das Tote Meer fast ganz heilt. Wir kommen wohl noch kurz darauf zurück. Und dann soll das Land aufgeteilt werden, ihr sollt es als Erbteil verlosen unter euch und den Fremden, heißt es hier. Mit euch sollen sie als Erbteil durch das Los erhalten, mitten unter den Stämmen Israels, die Fremden. Sie sollen sein wie Bürger. Bürger heißt Ezrach, wie ein Einheimischer. In der Bibelübersetzung wird meistens mit einheimisch übersetzt. Das ist das gleiche Wort, das auf Neuhebräisch einfach Bürger heißt. Sie sollen Bürger sein im Land. Ezrachim. Oder Gott sagt, Israel wird der Dritte sein mit Ägypten und Aschur, ein Segen inmitten der Erde. Und auch Jesaja greift das auf, sagt, ich werde euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Und die Heiden werden sich euch anschließen und werden sagen, Jahwe ist wirklich unter euch. Ja, Jesaja Entschuldigung, Hesekiel 47 ab Vers 11, das ist die Vision von diesen Totengebeinen. Zuerst war ein bisschen komische Vision, dass die Totengebeine da zusammenrücken, aber es ist ganz klar im Text, es geht um ein Bild für Israel. Das heißt, sie kommen wieder, sie rücken wieder zusammen, aber das Leben, das geistliche Leben fehlt. Und dann schenkt Gott ihnen seinen Odem, oder das gleiche Wort für Odem heißt auch Geist, Ruach, und sie werden leben. Sie werden auch nicht nur physisch leben im Land, sondern sie werden auch geistlich leben. Auf die Hoffnung, die scheinbar verloren ist, komme ich nachher nochmal zurück im Zusammenhang mit der israelischen Nationalhymne. Siehe, ich nehme das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels, seine Gefährten, und ich lege sie auf es, das Holz Judas, und mache sie zu einem Holz. Da sagt Hesekiel in der Zeit, als das Nordreich längst schon im Exil war. Und das ist auch ein Zeitgenosse Hesekiels, ein Zeitgenosse von Jeremia. In Jeremia 31 lesen wir vom neuen Bund. Ich werde einen neuen Bund schließen mit wem? Mit der Kirche, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Überliest man gerne. Also mit dem Haus Israel, mit dem Nordreich und mit dem Haus Juda. Wie Gott seine Verheißung für ganz Israel erfüllt, das liegt in Gottes Hand, nicht in meiner. Aber das ist die klare Verheißung. Auch Jesaja 35 lasse ich euch gerne zu Hause in Ruhe lesen. Übrigens, diese Präsentation wird dann auch als Ganzes auf die Homepage der Mennonitengemeinde Basel-Hollet gestellt werden. Er soll auf jeden Fall, und dann kann man sie dort abrufen, nochmals in Ruhe durchschauen. All diese Bibelverse. Jesaja 35 sind die ganzen 10 Verse, die ich hier zitiert habe. Herrliche Verheißungen. Die Steppe wird blühen, aber das ist nicht die einzige Verheißung, sondern Gott wird auch einen Weg durch die Wüste ebnen, dass die Befreiten des Herrn zurückkehren nach Zion mit Jubel, heißt es, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Dann zur Frage, und ich bin ja Neutestamentler, was hat das alles mit dem Neuen Testament zu tun und damit auch, was hat das alles mit uns heute zu tun oder mit Israel heute? Nun, diese Frage werden Christen und christliche Theologen unterschiedlich beantworten, beziehungsweise sie beantworten diese Frage unterschiedlich. Mir ist wichtig, dass wir dort auch genau hinschauen, wie das Neue Testament damit umgeht. Erstens Paulus im Römerbrief und Römer 9 bis 11 sind hier sehr zentral. Und ich bin sehr dankbar, dass die deutschsprachige Exegese hier eine starke Korrektur nach dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen hat. In den letzten 50 Jahren etwa. Das heißt, früher hat man gesagt, Israel ist heute die Kirche, aber die Exegese, vor allem auch die deutschsprachige Exegese, hat das hier sehr stark korrigiert und sagt, nein, das ist nicht so. In Römer 9 bis 11 ist die Kirche nicht, Israel nicht die Kirche, sondern Israel bleibt Israel für Paulus. Also wenn Paulus hier Israel sagt, dann meint er das Volk. Mal ganz Israel, Gläubige und Ungläubige, und dann der endgültige Überrest. Und so wird ganz Israel gerettet werden, da geht es um den endgültigen Überrest im Sinn von Sacharja 12, Vers 10, wonach Jahwe Gott spricht und sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben und werden weinen und wehklagen. Denken wir an Offenbarung 1, Vers 8, wo wir lesen, alle Augen werden Jesus anschauen, den sie durchbohrt haben. Paulus sagt, sie sind Israel. Sie sind Israeliten, nicht sie waren's. Ihnen gehört die Sohnschaft, die Bündnisse. Eine von zwei Stellen im Neuen Testament, wo das Wort Bündnisse im Plural erscheint. Nein, es gibt drei Stellen, aber in Galater 4 meint Paulus den alten und den neuen Bund. In Epheser 2 ab Vers 11 meint er vor allem Vers 12. auch die verschiedenen Bündnisse des Alten Testaments, die hier auch gemeint sind, ihnen gehören, die auch wenn die Heiden mit eingepfropft sind in den Bund und die Bündnisse des Segens, so gehören doch grundsätzlich von Natur aus Israel diese Bündnisse und die Verheißungen. Und schon in Apostelgeschichte 3 lesen wir, dass, ich denke, Petrus hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagt, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes. Das heißt, für Petrus gilt der Bund. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt, Jesus ist gemeint, und ihn gesandt, euch zu segnen. Und Paulus in Römer 11, Vers 12 weiter, ich habe schon kurz diese Stelle erwähnt, wenn schon ihr Fall der Reichtum für die Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, das sind lauter Anspielungen an Jesaja 60, 61, 66, wie viel mehr dann ihre Fülle, und hier ist von der künftigen Fülle im Land Israel die Rede, die Gott durch die Propheten gegeben hat, die Verheißung, dass er in dem Land wieder die ganze Fülle schenken wird. Von einer Vollzahl ist hier im griechischen Text nicht die Rede. Leider übersetzt man da manchmal mit Vollzahl. Es ist hier von der Fülle die Rede, nicht von einer Vollzahl, also von einer gewissen Anzahl von Menschen. In Römer 11, Vers 28, 29 schreibt Paulus dann am Schluss dieser Ausführungen, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die Juden, zwar Feinde um euretwillen als Heidenchristen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das heißt, wenn Menschen treu sind, untreu sind, ist Gott trotzdem treu und steht zu seinen Verheißungen. Natürlich gehört dazu auch das Gericht, wenn Israel den Bund bricht. Aber Gott steht zu seinen Verheißungen. Er ändert den Bund nicht. Ein Bund ist ja grundsätzlich in der Bibel und der Antike lebenslänglich. Und da gibt es eine sehr starke Verpflichtung, kann man nachlesen, kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, zum Beispiel in Jeremia 34, 18. Man zwischen den geschnittenen Tieren, wir haben ein bisschen darüber gehört am Sonntag in der Predigt, hindurchgeht. Das heißt Karat berit. Karat heißt wörtlich schneiden, weil man ein Tier schneidet und dann dabei eine Bund stiftet und die Tiere dann so aufhängt und dann dazwischen durchgeht. Jeremia 34, Vers 18 und weiter bis 20 kann man gerne nachlesen. Um der Väter willen, sagt Paulus. Und wie vorher schon erwähnt, erscheint bei Jesaja ein paar Mal wiederholt der Ausdruck, ihr seid die Nachkommen der Gesegneten des Herrn. Das heißt, die Gesegneten des Herrn, das sind die Väter, denen Gott die Verheißung gegeben hat. Und die Nachkommen, die werden Zukunft durch den kommenden Welterlöser die Erfüllung dieser Verheißung erleben. Das ist die Aussage bei Jesaja. Und darauf kann Paulus zurückgreifen. Diese Verheißungen gelten damit für Paulus immer noch. Auch wenn er das nicht ausdrücklich auf das Land bezieht. Aber ich meine, das ist eingeschlossen. Jesus spricht von der Wiedergeburt. Wiedergeburt im Sinn von Wiederherstellung, nationale Wiederherstellung. In diesem Sinn wird das Wort Palingenesia, das griechische Wort zum Beispiel auch von Philo von Alexandria gebraucht. Also wenn hier von der Wiedergeburt die Rede ist, dann meint das Wort die Wiederherstellung, die nationale Wiederherstellung Israels. Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Mir scheint das Wort richten hier, wie in Offenbarung 20 auch, im Sinn von vom alttestamentlichen Wort Schafat gebraucht zu sein. Schofet, Schafat heißt nicht nur richten, sondern auch herrschen oder Recht, schafen, Mishpat, das Recht. Also viel breiter als das deutsche Wort richten. Und in diesem Sinn auch in Anlehnung an Daniel 7 zum Beispiel, was wir in Offenbarung 20 finden. Oder Lukas 22, Vers 29, 30, und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, eine Königsherrschaft, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Jesus sagt in der Endzeitrede in Lukas 21, Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Und sagt dann in Vers 28, wenn ihr das alles geschehen seht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, auch Jerusalem wird dann erlöst werden von den Heiden. Das ist im Kontext ebenfalls die Aussage, die Jesus hier macht. Und das ist die Aussage, die Jesus mit anderen Worten auch anderswo macht, zum Beispiel Lukas 19, ab Vers 11, wobei Jesus betont, dass er zwar Israel wiederherstellen wird, aber erst mit seiner Wiederkunft. Wenn er wiederkommt, dass er zuerst mal ein anderes Problem lösen muss, nämlich das Problem mit der Sünde. Das macht Jesus deutlich. Und auch vor seiner Himmelfahrt erklärt Jesus das seinen Jüngern nochmals. Es ist nicht eure Sache, die Zeit ist nicht in eurer Hand, wann Gott das tun will. Gott weiß es. Und so hat es Petrus offenbar auch verstanden. Können wir nachlesen in der Rede des Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21. Petrus spricht dann, wenn dann die Zeiten der Erquickung kommen und Gott seinen Messias senden wird, also wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Zeiten der Erquickung für Israel kommen. Die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, was ja Origenes dann im Sinn der Allversöhnung gedeutet hat, aber was Petrus nicht sagt, sondern im Sinn der Verheißung. Petrus sagt also, ihr seid Sünde des Bundes, der immer noch gilt, und euch will Gott zuerst segnen. Es ist mir erst unlängst sehr deutlich aufgefallen, dass Paulus in Apostelgeschichte 26, soll das natürlich sein, nicht 27, wie hier steht, vor Agrippa sagt, in 27 haben wir die Romfahrt, aber vorher in Kapitel 26 zu Agrippa spricht von der Hoffnung der 12 Stämme Israels. Also alle 12 Stämme Israels haben diese Hoffnung, sie teilen sie immer noch, sagt Paulus, dass Gott sie wiederherstellen wird. Dann zur Gründung des Staates Israels, Asaf, wie gesagt, du darfst mich gerne auch noch anschließend korrigieren, wenn ich was Falsches sage, ich bin da kein Experte, ich bin Theologe, habe einiges gelesen in Büchern da über die letzten 100 Jahre, was mir sehr viel gebracht hat. Und ich finde, es gibt hier einiges an Lücken in Bezug auf die Informationen. Und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen. Die Unabhängigkeitserklärung, das ist, wenn ich das richtig verstehe, bis heute die Verfassung in Israel quasi, weil es keine andere Verfassung gibt. Darin wird einerseits betont, dass Israel ein Staat sein soll wie alle anderen, das heißt ein demokratischer Staat. Und andererseits heißt, der Staat Israel wird, Zitat, auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die heiligen Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinigten Nationen treu bleiben. Das steht, ich sage mal, in der Verfassung Israels. Und weiter, eine Aussage von Ben-Gurion etwas später, ich glaube, das war um 1955, 56. Ben-Gurion, der ja die Unabhängigkeit ausgerufen hat, der kleine David Ben-Gurion, er schreibt, die Wiedergeburt Israels war niemals und wird niemals auf die Wiedererlangung der Souveränität durch die jüdische Nation in lokalem Sinne eingeengt werden. Sie wird ihren vollständigen und wichtigsten Ausdruck in der Offenbarung ihres ewigen Geistes und der Erfüllung ihrer historischen Mission für die Erlösung der gesamten Menschheit erhalten. Und dann weiter, wir bauen einen Staat mit prophetischer Vision und mit messianischer Sehnsucht als ein Beispiel und ein Modell für alle Menschen. Die Worte des Propheten Jesajas gemeint sind für uns immer Wahrheit. Ich werde dich zu einem Licht unter den Völkern machen, auf dass du meine Erlösung bis zum Ende der Welt sein wirst. Aus Jesaja 49,6, es geht dort im Kontext um den Knecht Jahwes. Der Knecht Jahwes wird einerseits mit Israel identifiziert, andererseits aber auch wiederum von Israel unterschieden. Es ist der kommende Welterlöser, aber es ist auch gleichzeitig Israel. Das heißt, der Welterlöser erfüllt das und er befähigt Israel dazu. Und Paulus hat sich offensichtlich als verlängerter Arm dieses Knechtes des Herrn gesehen, wenn er sich selbst als Knecht Jesu bezeichnet, in Römer 1, Vers 1 und Römer 15, Vers 15 und 16 zum Beispiel, indirekt Jesaja 61 zitiert, Vers 6 zum Beispiel. Sie werden priesterliche Priester sein für die Nationen. Paulus sagt, ich habe meinen Dienst priesterlich ausgeführt. Von der Wiedergeburt Israel spricht Jesus. Ich habe das schon zitiert. Noch ein paar Daten zur heutigen Situation. Das begann vor allem im 19. Jahrhundert, die Rückkehr Israels. Die Einwanderungswelle heißt jeweils Aliyah. Vom hebräischen Wort Allah heißt hinaufsteigen und Allah heißt dann hinaufbringen. Gott bringt die Israeliten hinauf, zuerst aus Ägypten in das Land. Er führte sie hinauf und wenn man nach Jerusalem reist, dann muss man ja auch hinaufsteigen. Also es gibt hier vor allem vier Einwanderungswellen, kann man da nachlesen, waren von 1882 bis 1927 und es gibt natürlich bis heute Einwanderungen. Man muss einfach wissen, dass es wenig Araber im Land gab vorher und die Israeliten dann das Land oder die Juden das Land gekauft haben und oft waren die Araber ja auch jüdische Nachkommen. Asaf hat das sehr schön seinem Buchmanuskript dargelegt und uns die Spuren in Samaria zum Beispiel im letzten Februar auch dargelegt. Also viele der Araber sind offensichtlich jüdische Nachkommen, sind Juden im Grunde genommen, darf man auch nicht vergessen. Und die Juden haben das Land ordentlich gekauft, ganz rechtmäßig und sind so eingewandert. Und das war ein Segen damals schon für die Araber, die dort lebten. Das war von Anfang an ein Segen. Es gab dann natürlich, je mehr Juden kamen, auch größere Spannungen. Das ist klar. Also von der zukünftigen Aliyah durch den gerechten Spross Davids, das ist der kommende Erlöser nach dem Neuen Testament, spricht Jeremia 23. Und dort lesen wir dann 5 bis 8 am Schluss. So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufführt, Herr Allah, und sie aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte, sprich Gott, gebracht hat, und sie sollen in ihrem Land wohnen. Das ist der Spross Davids, der das tun wird. Der kommende Nachkomme Davids, der Welterlöser. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg hat England das Mandat über Israel genommen. Ich meine auch, weil es ihnen gelegen war, als Durchzugsgebiet zum fernen Osten. Das ist hier diese Karte. Und dann haben sie auch Versprechungen gemacht an Juden und Araber und nicht alle Versprechungen, sicher nicht auf beiden Seiten, nicht alle eingehalten. Es ist immer einfacher, Versprechungen zu geben, als die dann auch einzuhalten. Dann gab es einen UNO-Teilungsplan 1937, etwas vor dem Zweiten Weltkrieg war das, 2 Jahre. Und die Araber haben das abgelehnt, die Juden haben zugestimmt. Übrigens, ich habe hier auch aus dem Buch zitiert, die Suren, das Buch von Michael Wolfson, er ist Professor für Geschichte in München. Wem gehört das Heilige Land? Das Buch liegt da auf. Und im Koran wird das Land den Juden zugesprochen, offensichtlich. Wir hatten den Kindern Israels eine dauerhafte Wohnung bereitet, nämlich im Land Kanaan, heißt es zum Beispiel in Sure 10, Vers 9 und 94. Dann gab es wiederum 10 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, einen UN-Teilungsplan 1947. Israel stimmte zu oder die Juden stimmten zu, die Araber lehnten ab und das führte dann zum Unabhängigkeitskrieg im Jahr 48-49. Damals mussten sehr viele Palästinenser fliehen und manche sind auch freiwillig geflohen. Jordanien hat dann gesagt, kommt zu uns, wir erobern das Land und geben es euch zurück. Aber sie haben einen Teil erobert, aber nie zurückgegeben. Also was heißt zurückgegeben? Wir geben es euch dann. Dann habt ihr es, was man hier als grünes Gebiet sieht. Das ist die Westbank oder Westjordanland. Und das ist die sogenannte grüne Linie da herum, von der man spricht. Gleichzeitig mussten damals also auch etwa 900 Juden aus verschiedenen arabischen Ländern fliehen. Und die werden sehr oft nicht genannt. Wie viele Palästinenser, Asaf und ich haben noch darüber gesprochen, diese Woche oder letzte Woche Freitag, wie viele fliehen mussten, das ist umstritten. Asaf meint 700 bis 750.000. Die Zahlen variieren da sehr stark. Also, das war 48, 49, dann kam der Sechstagekrieg. Vorausgeht die Gründung der PLO. Die PLO, 1964, mein Geburtsjahr, gegründet. Die wollten Israel vernichten. Und dann kam der Sechstagekrieg. Die ganze Westbank oder das Westjordanland wurde von Israel erobert, von Jordanien. Und seitdem spricht man hier eben, also auch von der grünen Linie. Und das ist das Gebiet, das eben bis heute dann diskutiert wird. Dann kam das Oslo Abkommen mit Rabin. Yitzhak Rabin, der dann 1995 ermordet wurde. Damals hat man das ganze Westjordanland in 3 Regionen geteilt. Viele haben noch nie davon gehört. A, B, C-Gebiet. Wir sehen das hier. A heißt palästinensische Autonomie. Palästinensische Sicherheit und Administration. B heißt palästinensische Administration, israelische Sicherheit. C heißt israelische Administration, israelische Sicherheit. Also unter israelischer Kontrolle. Und wir sehen hier, das größte Gebiet gehört zum C-Gebiet. Das war damals die Aufteilung unter Yitzhak Rabin mit Arafat und sie haben ja den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Die Siedlungen heute, das sind etwa 500.000 Siedler, die sogenannten Siedlungen, die befinden sich alle im C-Gebiet. Auch noch wichtig zu wissen, meine ich. Alle im C-Gebiet und da gibt es noch 400.000 Einwohner im annektierten Ostjerusalem, schon 1981 von Israel annektiert. Obwohl, als ich da nach dem Wetter geschaut habe im Februar, dann stand da, habe ich unter Ostjerusalem geschaut, stand palästinensische Autonomie. Das ist so ein Unsinn. Egal, wie man politisch steht, aber Ostjerusalem gehört ganz sicher nicht zur palästinensischen Autonomie, sondern ist, und die Leute wollten gar nicht zur palästinensischen Autonomie gehören. Das ist noch ein anderes Thema. Also, wir haben es ja gehört, wie die Städte, die palästinensischen oder arabischen Städte in Israel geschrien haben, als dann Trumps Vorschlag kam, dass einzelne Städte dann zu Palästina gehören sollten, dass man da einen Tausch machen wollte. Also, das ist die Situation heute. Es gibt noch eine Initiative. Das ist die Altstadt von Jerusalem, auch ganz kurz dazu. Die vier Gebete kennt man. War übrigens nicht, sollte nicht, das muss man noch wissen, nicht diese Altstadt sollte Hauptstadt Palästinas werden, im Vorschlag von Trump. Das hat man den Medien so verstehen können. Nein, das würde Israel auch nicht tun. Das wäre unmöglich. Nicht diese Altstadt, sondern östlich vom Ölberg. Das sollte dann Hauptstadt Palästinas werden, nach dem Vorschlag von Trump. Dieses Jahr war das, im Februar, glaube ich. Also da gibt es noch eine eine Initiative, die Westbank mit einzuschließen in Israel, so nach dem Vorbild der Schweiz, 30 Kantone einzurichten mit einer relativen Autonomie. Ob es funktioniert oder nicht, wäre schön, natürlich schön, wenn es funktionieren würde, wie in der Schweiz, ist eine andere Frage. Hier Trumps Idee, ich glaube, Asaf geht noch darauf ein, deswegen kann ich das jetzt überspringen. Noch ein kurzer Hinweis auf Jesaja 66. Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht und eine Nation mit einem Mal geboren? Das ist die Frage, das ist ein Geheimnis. Also wir können sagen, die ganze Geschichte des jüdischen Staates, die Geschichte Israels, seit mehr als 100 Jahren, ist schlussendlich etwas ganz Spezielles, ist nicht nur eine Heilsgeschichte, ganz sicher nicht. Aber es ist doch sehr erstaunlich, was Gott getan hat in diesem Land. Sehr erstaunlich, muss ich sagen. Die israelische Nationalhymne, solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt, nach Osten hin, vorwärts, ein Auge nach Zion blickt, so lange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt zu sein, ein freies Volk. Also das dürfen wir gerne mal ein bisschen zergehen lassen im Inneren. Ein freies Volk in unserem Land, im Land Zion und Jerusalem. Das darf man nicht einfach so schnell abtun, als Nationalismus oder weiß nicht was. Ein freies Volk zu sein, was würden wir uns wünschen, wenn wir das nicht sein könnten? Das ist eine deutliche Anlehnung an Hesekiel 37. Ich erinnere die Totengebeine, die zusammenrücken und sie sagen, unsere Hoffnung ist verloren. Gott sagt, nein, eure Hoffnung ist nicht verloren. Und so lesen wir es in Jeremia 31, auch Vers 6 und 17, im Zusammenhang mit der Verheißung des neuen Bundes. Ich werde ihnen wieder Vater sein, Vers 9. Und Ephraim, steht für das Nordreich, wird wieder mein Erstgeborener, sagt Gott. Und es gibt Hoffnung, yesh tikvah, hat ihr Produkte, yesh tikvah, es gibt Hoffnung für die Zukunft, spricht wer? Der Herr, der Gott Israels. Und deine Kinder werden ihr Gebiet zurückkehren. Das ist die Verheißung. Noch ganz kurz ein paar Fotos vom Land im Negev beim Grab Ben-Gurions in der Nähe von Masada, zwischen Beduinenkamp und Masada. Masada links das Tote Meer oder die Südebene vom Toten Meer. Das ist die Oase in Feschka, Eino Tsukim auf Hebräisch, da wo vor 100 Jahren alles unter Salzwasser war, totes Meer. Da ist diese Oase entstanden und sie wächst und wächst, also 3 Kilometer von Qumran entfernt. Und das Wasser kommt, sagt Asaf, unterirdisch durchgesickert, unter anderem vom Tempelberg in Jerusalem. Und dann lesen wir Hesekiel 47 und staunen. So weit sind wir noch nicht, dass das alles so ganz erfüllt ist, aber es tut sich einiges. Also es lohnt sich, dort mal einen Spaziergang zu machen, ob ihr allein seid oder mit der Gruppe, macht das. Und wenn ihr extra hinfliegt nach Israel, mal dort einen Spaziergang zu machen, denkt an den Vortrag. See Genezareth, ja, wer kennt es nicht, Golanhöhen und dann der Jarmuk-Fluss und im Hintergrund Jordanien, übrigens Gadara da oben, Matthäus 8 erwähnt, die Jezreel-Ebene, Shaaraim mit dem Kampf David und Goliath im Hintergrund, Siedlungen im Seegebiet auf dem Weg der Patriarchen, Derech Ha'avot heißt diese Straße, Weg der Patriarchen, da machen wir jeweils auf unseren Reisen auch in den letzten Jahren einen Spaziergang, sehr schön zwischen Bethel und Hebron im sogenannten C-Gebiet. Jerusalem, Kidrontal, Tempelberg und Jerusalem bei Neid. Ich darf jetzt Asaf Zevi das Wort überlassen, muss gerade noch ein bisschen die Einstellung ändern. Dann haben wir es.
Guten Abend. Shalom. Diese königliche Größe wie du habe ich nicht. Muss angepasst werden. Wir haben ungefähr 25 Minuten, höchstens 30 zusammen. Also nutzen wir sie. Aktuelle Themen in Israel. Natürlich wie hier. Das ist ein Drive-Thru-Check. Corona, selbstverständlich. Ist das Thema, das Israel beschäftigt, im Moment zu über 90% Corona, Corona und nochmal Corona. Und es gibt noch ein Thema, schaut mal, das nennt man die Schwarzfahnenproteste, die rufen Premierminister Benjamin Netanyahu zum Rücktritt auf, weil mehrere Verfahren, ein Hauptverfahren, gegen ihn laufen soll und sie sind überzeugt, sobald ein Verfahren, ein gerichtliches Verfahren gegen dich läuft, kannst du keinen Staat führen. Also nimm eine Auszeit, trete zurück und danach schauen wir mal. Das sind die zwei Hauptthemen, die Israel im Moment beschäftigen, aber nicht deswegen treffen wir uns heute hier. Wir konzentrieren uns auf die politischen Aspekte in Sachen Palästinenserfrage. Dieses Dauerthema ist die Fortsetzung von Jakob Thiessens Vortrag. Ich als Exil-Israeli bin wie an eine Infusion angeschlossen. Ich konsumiere die Infos und Nachrichten mit der heutigen Technik ja kein Problem. Selbst auf dem Weg hierhin aus Israel über Bluetooth, ganz normal im Auto, Radio, Fernseher, Nachrichten. Mein Körper ist zwar hier, aber mein Geist ist noch in der Heimat. Und nichtsdestotrotz habe ich geschafft, neulich, vor 2 Wochen, selbst so physisch hinzufliegen. Unvorstellbar zu Corona-Zeiten, aber zum ersten Mal seit Beginn der Krise auch geschafft, da hinzugehen. Und es ist doch anders, wenn man vor Ort ist und es wahrnimmt, wie das Lebensgefühl ist. Ich kann berichten, dass vor allem das Thema Netanyahu und die Stabilität, das sieht man auf der Straße. Man sieht wirklich Menschen, die an jeder Ecke stehen und protestieren. Aber wir bleiben beim Thema Nahostkonflikt, Palästinenserfrage. Diese Landkarte zeigt uns deutlich mit diesem extra gestrichelten Gebiet, wir sollten unterscheiden, dieses herzförmige Gebiet in der Mitte, das ist, was auf Hebräisch Judäa und Samarien heißt, oder Westjordanland oder Westbank auf Englisch. Und da am Rande, am Mittelmeer, der kleine Streifen, der Gazastreifen. Und was oben gestrichelt ist, Golanhöhen, das ist nicht relevant für die Palästinenserfrage. Aber dieses herzförmige Gebiet in der Mitte und der Gazastreifen, die müssen wir unterscheiden vom Rest, weil es eine andere geopolitische Realität ist, ein anderer Alltag, eine andere Rechtslage. Dort ist vor allem die palästinensische Bevölkerung im Autonomiegebiet konzentriert. Wir wollen, bevor wir über die jetzige Politik sprechen, ganz kurz die Fakten einfach vor Augen halten. Systematisch, ordentlich, damit wir wissen, wie es aktuell aussieht. Wir können über die Entstehung und den Verlauf des Nahostkonfliktes sehr lange sprechen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Jetzt reden wir über die Aktualität, Realität und die jetzigen politischen Tendenzen. Okay, das soll nicht so von alleine laufen. Gut, diese Balken zeigen uns, machen wir es systematisch. Ganz oben im Staat Israel leben etwas mehr als 9 Millionen Menschen, 9,2 Millionen. Und wenn wir sie aufteilen nach Juden und Arabern, dann sind Juden und andere, die mit den Juden leben, vor allem durch Ehen, die sich mit der jüdischen Mehrheit identifizieren und vor allem mit ihnen verflochten sind, 7,3 Millionen sind Juden und fast 2 Millionen Araber. Beide, das ist der zweite Balken jetzt, beide sind Staatsbürger mit denselben Papieren, mit denselben Rechten und mit derselben Rechtslage. Sind die Araber Palästinenser? Ja. Die Frage ist, wie definiert man einen Palästinenser? Sie sind Staatsbürger Israels, aber weil Israel dort entstanden ist, wo sie leben. Sie sind keine Bürger der palästinensischen Autonomiebehörde, weil sie in Israel leben, diese fast 2 Millionen Menschen. Aber kulturell, historisch, ethnisch, sprachlich, das sind arabische Palästinenser. Gehen wir noch einen Balken drunter. Im Gebiet Judäa und Samarien bzw. Westjordanland leben fast 500.000 israelische Juden. Das sind Siedler. Im Gebiet, was Israel zu Jerusalem erklärt hat, aber es ist jenseits der, es ist außerhalb des Staatsgebietes von 48, vom Kernland, vom israelischen Staatsgebiet ursprünglich, fast 400.000. Also haben wir zusammen demnächst 1 Million Israelis, die außerhalb, die jenseits der alten Waffenstillstandlinie leben, die praktisch im eroberten Westjordanland leben. In Ostjerusalem, im selben Stadtgebiet, leben auch fast 400.000 palästinensische Araber. Sie sind mehrheitlich, fast alle, keine Staatsbürger Israels. 90% keine Staatsbürger, aber die haben die unbefristete Bleibebewilligung oder ein permanenter Resident. So nennt sich der Status. Sie können nicht ins Parlament wählen und gewählt werden, aber für die Stadt schon und alle anderen Rechte gleich. Sie können auch morgen nach Haifa oder Tel Aviv umziehen. Bürger der palästinensischen Autonomiebehörde, da haben wir fast 5 Millionen und es ist mehr oder weniger halbe-halbe aufgeteilt. Etwas mehr leben im Westjordanland, Judäa und Samarien, fast 3 Millionen, und im Gazastreifen in etwa 2 Millionen. Das sind keine Staatsbürger Israels, sondern Bürger der palästinensischen Autonomiebehörde. Hat jemand einen Überblick? Viel Spaß. Wir machen es einfacher. Zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer, in allen Territorien, leben 14 Millionen Menschen. Davon ist ungefähr die Hälfte jüdisch, die Hälfte arabisch. Unterm Strich. So sieht die Aufteilung aus. Nochmal, wir verschaffen uns Fakten und Ordnung, damit wir über die jetzigen Tendenzen sprechen können. Gefärbt sind die Regionen, die zum Staatsgebiet gehören, offiziell. Das heißt, das Westjordanland, Judäa und Samarien und Gaza, die sind ausgeblendet hier. Im Staatsgebiet sieht man das nach Kreisen oder nach politischen Einheiten. Was dunkelgrün ist, es geht um den arabischen Anteil, hat mehr als 75% arabischen Anteil. Hellgrün, das ist vor allem im Norden, Galiläa, zwischen 50% und 75%. Und in allen anderen gelblich und weißlich gefärbten Regionen geht es dann immer schwächer, von 25% bis 50% und dann 5% bis 25%, dann bis 5%. Also unterm Strich ein komplettes Durcheinander. Es gibt keine Region im ganzen Land ohne Juden und Araber in verschiedenen Mischverhältnissen. Das Gebiet Westjordanland, hier sehen wir die Autonomiegebiete in gefärbt und dann die Siedlungen, die israelischen in dunkel. Auch hier, ich möchte nur die Schlussfolgerung zeigen, betonen, ein komplettes Durcheinander. Das ist die Altstadt. Wir machen einen Zoom-in auf Jerusalem. Die Altstadt von Jerusalem, 1 Quadratkilometer. Ich denke, im Livestream wird es in einem Stück erscheinen und ohne Schritte, ohne die Animation, die wir vor Ort sehen, nicht so schlimm. Ich gehe nochmal mit den Hinweisen darauf ein. Ein gelber Punkt im Mittelpunkt des Bildes, das ist die Jerusalemer Altstadt. Die grüne Linie, das ist die alte Waffenstillstandlinie von 48, 49. Alles, was innerhalb des sowas wie ein Halbkreis ist, im U, das ist West-Jerusalem und der Rest ist Ost-Jerusalem. Der Osten Jerusalems ist auch der Norden und der Süden und der Osten. Das soll uns durcheinander bringen. Was in grün noch ein Kreis ist, das ist eine israelische Enklave am Skopusberg. Die rote Linie ist die einseitig von Israel erklärte Stadtgrenze. Sofort nach dem Sechstagekrieg wurde die Stadtgrenze erweitert und das Gebiet, was innerhalb der roten Linie ist, ist einseitig von Israel zu Israel erklärt worden. Das ist jetzt die gesamte Stadt und die Fläche zwischen den Linien, rot und grün, das ist Ost-Jerusalem. Blau, dunkelblau, heißt jüdische Bevölkerung im 48er Gebiet, in West-Jerusalem. Das sind dunkelgrüne Flecken, Palästinenser im Autonomiegebiet. Seit 25, bald 30 Jahren gibt es die Autonomiegebiete. Der grüne Flecken unten ist Bethlehem zum Beispiel und der grüne Flecken ganz oben ist Ramallah. Die Städte gehen ineinander über. Hellgrün, Palästinenser im Ost-Jerusalemer Gebiet annektiert. Es ist eine kleine Aufgabe. Hellblau, jüdische Stadtteile im Ost-Jerusalemer Gebiet, im besetzten Gebiet, jetzt international gesagt. Und jetzt dunkelblau, außerhalb der Stadt, das sind israelische Siedlungen im Westjordanland, Judäa und Samaria. Jetzt, wozu ist dieses Riesenkuddelmuddel und ein Puzzle? Warum zeigen wir das so kompliziert? Wir machen eine kleine Aufgabe zusammen. Schauen wir auf das und versuchen wir es mal zu teilen. So, dass Juden mit Juden sind und Araber mit Arabern und keiner stört den anderen. Viel Vergnügen, es melde sich der Erste per Mail bitte nach ein paar Jahren, der es geschafft hat. Jerusalem, wenn ich jetzt Städteplaner wäre, absolut unteilbar. Es leben inzwischen mehr Juden auf erobertem Land als auf nicht erobertem Land. Übrigens, für die Palästinenser gibt es keinen wesentlichen Unterschied. West-Jerusalemer jüdische Stadtteile sind nicht wesentlich legitimer als die anderen. Jakob, du hast gesagt, es gab im Land nicht so viele Araber. Das ist subjektiv. Zwischen 500.000 und 600.000 Araber gab es am Ende der türkischen Zeit bis zum Ersten Weltkrieg. Ungefähr eine halbe Million, etwas mehr insgesamt. Für die Araber sind wir auf einmal gekommen und wie vom Himmel gefallen. In Minuten. Also für sie sind wir alle seit vorgestern da. Und sie unterscheiden auch nicht groß, was ist Siedlung und was nicht. Das ist, im Prinzip ist alles Jüdische eine Siedlung. Wir sind da neu und fremd. Wer sich die Siedlungen vorgestellt hat wie das, das ist ein Außenposten. Früher waren Siedlungen so. Es gibt ungefähr 100, 110 Außenposten heute. Die sehen tatsächlich so aus. Aber 130 Siedlungen sehen so aus. Denkt im Ernst jetzt jemand, egal welche von woher, jemand, der die Orte kennt und sieht, oder dieses Bild, denkt jemand im Ernst, das wird geräumt? Ist das machbar? Eine halbe Million Menschen, in der minimalsten Variante müssten 100.000 bis 150.000 Siedler geräumt werden. Ist das machbar? Ist das politisch machbar? Die Antwort ist nein, es ist nicht machbar. Zumindest im Moment nicht. Und nicht nur die Kosten sind ein Problem. Es ist innenpolitisch gar nicht machbar. Es gibt keine israelische politisches Wesen, das es durchsetzen könnte. Da auf dem Foto sehen wir ganz am Ende die Hochhäuser von Tel Aviv. Dann kommt kurz vor Tel Aviv, im linken Bildbereich, relativ hinten, kleine, dichte, weiße Häuser. Das ist die Stadt Kalkilia, A-Gebiet. Das ist schon im besetzten Land, 1967 besetzt. Ich sage es nicht besetzt, jetzt bewertet, sondern es ist ein erobertes Land. Und gehen wir ein Stück näher an uns, nach vorne, dann sieht man wieder rote Ziegeldächer. Das ist eine Siedlung, Alfei Menashe heißt sie. Und da, wo die Kamera steht, das ist die Siedlung Zofim. Jetzt, wie will man das denn teilen, so dass das wollen wir realistisch bleiben? So sieht zum Beispiel Beitar Ilit aus. Die größeren Siedlungen sind nicht so klein. Beitar Ilit hat, ich schätze, 80.000 Einwohner. Vielleicht übertreibe ich. Ich übertreibe. Aber Modi'in Ilit, wahrscheinlich noch nie gehört, hat 88.000. Und Beitar Ilit dürfte 60.000 haben. Oder 40.000 und morgen ist es 60.000. Das sind Städte. Das wird nicht geräumt, meine Damen und Herren. Ob man es für gut hält oder nicht, das sind Fakten, da leben Menschen, das wird nicht gemacht. Ein paar aktuelle Themen. Das ist die Tunnelstraße. Den rechten Tunnel gibt es schon. Der verbindet Jerusalem mit den südlichen Gebieten in Richtung Bethlehem und Hebron. Im Moment wird der zweite Tunnel gebaut, der im linken Bildbereich zu sehen ist, mit drei Spuren. Es ist im Moment in Ausführung, das ist eine Computersimulation. Ich habe es selbst gesehen und im Stau geflucht. Oh Mensch, können die da nicht, ja, ihr kennt Baustellen. Die Bausumme von dieser Vergrößerung umgerechnet 270 Millionen Franken. Auch das ist in Ausführung. Für 71 Millionen Franken eine Umgehung vom palästinensischen Dorf Khawara. Noch nie gehört, aber es gibt es südlich von Sichem, Nablus. Auch das 87 Millionen, die Umgehung von El Arub, das ist zwischen südlich von Bethlehem und Hebron, die Hauptbergstraße Nummer 60 im Westjordanland, in Judäa in dem Fall. Und neulich, die drei Projekte sind in der Ausführung, das ist noch in der Diskussionsphase, aber es gab grünes Licht für die Detailplanung von einer neuen Bahnlinie, die in eine der größeren Siedlungen führen sollte, Ariel, für 1,1 Milliarden Franken. Warum zeige ich sowas? Ja, das ist Politik. Und wer das plant und wer das baut, hat keine Absicht zu gehen. Das ist die Aussage. Dann kam der Unterricht aus der Räumung vom Gazastreifen. 2005 hat Israel dort 30 Siedlungen oder 35 geräumt mit nur 8.500 Siedlern. Das ist klein gewesen. Und wer sich da Ruhe versprochen hat, und ich gehörte dazu, ich offenbare, ich war für die Räumung damals, wir hatten Bänder an der Antenne, am Auto. Orange war, ich bin dagegen. Wir hatten Blau, wir waren dafür. Wir dachten, es ist gerecht, wenn wir aus dem Gazastreifen abziehen und es wird keine Siedlungen geben. 8.000 Siedler zwischen damals 1,5 Millionen Palästinensern, macht keinen Sinn. Und danach kam das. Eine Katastrophe. Und dann weinen wir der alten Situation hinterher und übrigens die Zivilbevölkerung wahrscheinlich nicht viel weniger im Gazastreifen. Das heißt, Israel hat gelernt, Räumungen sind gefährlich. Wenn Israel abzieht, gibt es Chaos bis hin zu Raketen. Und der Gazastreifen ist doch ganz klein und am Ende. Aber wenn Israel vom Gebiet im zentralen Land, Judäa und Samarien, abzieht, dann wird es interessant. Es entwickelte sich eine parallele Realität. Im Gazastreifen verbarrikadiert, Grenze zu, Raketen und permanent ein Hammer auf den Kopf des anderen. Im Gebiet Judäa und Samarien ist die, eine Koexistenz ist viel gesagt, aber die Zusammenarbeit und vor allem die gemeinsame Wirtschaft, die blüht auf. Und viel besser als im Gazastreifen leben Menschen im Westjordanland, das wissen sie, das sprechen sie an, das ist klar. Da sehen wir auf dem Foto einen Grenzübergang, einen Checkpoint besser gesagt. Früh morgens um 5, halb 6, tausende Palästinenser gehen rüber und arbeiten in Israel, 60.000 im Moment und in den Siedlungen nochmal mehrere 10.000. Der wichtigste Wirtschaftsmotor für die Palästinenser. Auch das ist ein wichtiger Grund, dass auch die andere Seite nicht so über die baldige Trennung spricht. Wenn man es trennt, dann war es das mit Arbeiten in Israel. Nur so für die Vorstellung, die Löhne sind irgendwo im Bereich 4-fach, 4,5-fach. Das Bruttoinlandprodukt ist in Israel 11-fach mehr als in den palästinensischen Gebieten. Zum Vergleich, die Schweiz und Albanien 6-fach. Israel, palästinensische Gebiete 11-fach. Das ist Meron Ben Benishti, verstorben letzten September, Publizist, Geograf und vor allem Historiker. Das Zeichen oben rechts auf dem Bild ist ein Logo vom damals, als die Sendung ausgestrahlt wurde, wichtigsten Sender in Israel. Das ist aber aktuell, ist vom vorletzten Jahr. Ich zitiere ihn hier übersetzt. Westlich des Jordans wird es keine Trennung in zwei Souveränitäten geben. Das heißt, vergessen wir die Zwei-Staaten-Lösung. Warum ist das so bedeutend, dass ich ihn extra zitiere? Weil das ein brennender Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung war. Er war eine der lautesten Stimmen, die bis zu den 80ern gesagt hat, wir müssen einen Palästinenserstaat teilen. Und in den letzten Jahrzehnten seines Lebens sagt er, es ist nicht machbar und auch nicht die Lösung. Das ist Dr. Shkaki, heißt er, ein Palästinenser, Ramallah, in seinem Büro, auch beim wichtigsten israelischen Sender gibt er ein Interview. Ich zitiere ihn, er sagt, die Mehrheit der Palästinenser glaubt momentan nicht daran, dass das machbar ist, einen Palästinenserstaat zu gründen. Und das sind einfache Arbeiter am Grenzübergang. Sie kommen hin und her von Ramallah nach Jerusalem und zurück. Und sie werden gefragt vom Journalisten, vom israelischen, arabischsprachigen Journalisten, ja, wenn ihr wählen könntet, was nehmt ihr für einen Pass? Palästinensischen, wenn es den Staat gäbe demnächst, oder israelischen? Und sie sagen ausnahmslos, ja, israelisch. Hier, der Mann sagte, es macht uns das einfacher. Auch er ist übrigens neulich verstorben. Das ist der palästinensische erste Diplomat, Saeb Arikat. Hatte eine Lungentransplantation und dann noch Corona obendrauf. Hat es nicht durchgehalten. Aus Jericho, oder er lebte viele Jahre in Jericho. Und ich zitiere ihn auch aus einem Interview an einen israelischen Sender. Er sagt, das ist meiner Meinung nach die neue Strömung der palästinensischen Nationalbewegung. Was? Was ist die neue Strömung? Er sagt, bereitet euch vor, unsere Jugend will keinen eigenen Staat mehr. Sie wissen, dass es nicht passieren wird. Wir sollten sie nicht mehr belügen, sagt er wörtlich. Sie werden verlangen, ein Staat, aber bitte mit den gleichen Rechten wie ihr. Abraham Gieser, der Rabbi einer bekannten ideologischen Siedlung, Ofra, wird hier zitiert, wenn wir verstehen, dass zwei Staaten ein Rezept ist für einen nie endenden Krieg, dann müssen wir die Route neu berechnen. Die einzige Möglichkeit, sagt er, ist ein Staat mit den gleichen Rechten für alle Einwohner. Das sagt ein ideologischer Siedler, den man normalerweise als rechtsradikal schnell abtun würde. Israels Staatspräsident Ruben Rivlin spricht von einer Föderation. Er hat es zweimal gesagt, einmal direkt, ganz direkt und einmal indirekt. Er sagte, das mit zwei Staaten war nie wirklich möglich. Wir müssen einen Weg finden, politisch zusammenzuleben. Das ist die Versammlung der größten Partei in Israel, der Parteizentrale Likud. Und sie wurden gerade darum gebeten, für die Annektierung abzustimmen, für die Annektierung des Gebietes Judäa und Samarien, Westjordanland, einstimmig ja. Und das wurde, es ist nicht verbindlich, aber es ist im Parteiprogramm drin. Dann kam Mr. Trump und die Sterne im Himmel haben sich so eingeordnet, dass der Linke im Bild, Benjamin Netanyahu, einfach alles tun konnte oder fast alles, was er wollte. Das ist die Initiative, so sieht sie aus. Es sollte ein Palästinenserstaat entstehen. Aber im zweiten Schritt und unter solchen Bedingungen, die niemals kämen. In dem ersten Schritt darf Israel so und so viel Anteil vom Westjordanland, von Judäa und Samarien mit den Siedlungen drauf annektieren. Ich würde sagen, der Plan sieht so aus, als käme er vom Tisch von Netanyahu und Trump hätte einfach ein Siegel drauf, mehr oder weniger, wohl wissend für Netanyahu, er sagt ja, es soll ein Palästinenserstaat geben, aber er verlässt sich auf sie, dass sie es niemals tun werden unter den Bedingungen. Und das versteht bei uns jeder. Und dann meldeten sich die Nachbarn. Hier haben alle bestimmt mitbekommen, Normalisierungs- oder Friedensverträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Heute kam eine gemeinsame Erklärung mit Bahrain. Morgen wird Pompeo, der Außenminister, ist der Außenminister? Ja, von der jetzigen Regierung noch. Er kommt nach Jerusalem und er sagte heute schon der Presse, ihr werdet nicht glauben, wie lange die Warteschlange ist von Staaten, die mit euch normale Beziehungen schließen wollen. Das heißt, die Welt, die arabische Welt, schauen wir mal ganz kurz auf die aktuelle Neuigkeit daran. Früher wollten sie, sie sagten es 48 und später 67 nochmal, Israel wirklich abschaffen, vernichten. Dann 73, Yom Kippur, wollten sie nur Gebiete rückerobern, die sie schon verloren haben. Und heute, wo sind wir angekommen? Heute sagte dass der Mensch ganz rechts, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, er sagte, wenn ihr nicht annektiert, was ihr plant, das sollte ja dieses Jahr eigentlich erfolgen, wenn ihr nicht annektiert, dann akzeptieren wir die Ist-Situation, wie sie ist und schließen mit euch Frieden. Es reicht, Israel ist derart stark geworden, dass es reicht, wenn wir einfach nichts machen. Und das hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Das Werkzeug, der Werkzeugkasten der palästinensischen Führung, das ist hier der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, ist mehr oder weniger leer. Sie haben die Kontakte abgebrochen zu Amerika, auch zu Israel, letzten Mai eingestellt die Kooperation. Und erst vorgestern haben sie bekannt gegeben, jetzt, wenn der neue Präsident, der Biden, wenn der ist gewählt, wenn der kommt, dann nehmen wir schon jetzt die Kontakte zu Israel wieder auf. Wisst ihr warum? Die können ohne Israel nicht existieren. Israel überweist, kassiert die Zölle für sie ein. Der Import läuft über israelische Häfen, über israelische Grenzpunkte und überweist die Gelder laut Friedensvertrag an die Autonomiebehörde. Und wenn Israel das, wenn sie den Kontakt einstellen, dann stellt Israel die Zahlungen ein und die Beamten, Polizisten, Lehrer und so weiter, die bekommen schon ein halbes Jahr kaum einen Lohn noch. Nur jeden zweiten und dann die Hälfte. Das geht nicht. Unterm Strich, wenn diese Landkarte, das Verständnis symbolisiert für beide Völker, haut es hin. Es ist ein Land. Wir nennen das Israel. Es ist auch für die Palästinenser ein Land. Sie nennen das Palästina. Wir unterscheiden da nicht so sehr die Territorien. Nur im Wesentlichen, Herr Jakob, du hast gesagt, das sind meine letzten Sätze, ich verspreche. Jakob, du hast gesagt, du hast erwähnt, beim UN-Teilungsplan waren die Araber nicht bereit, das Land zu teilen. Es ist korrekt. Sie waren nicht bereit, das Land zu teilen. Sie waren auch vorher bei früheren Teilungsplänen nicht bereit, das Land zu teilen. Und auch jetzt sind sie nicht bereit, das Land zu teilen. Und jedes Mal wird das Angebot schlechter für sie. Aber was ist das Wunder? Warum wundert man sich dran? Wer waren die Juden früher? Wieso sollten die Araber das Land teilen mit jemandem, der als Gast praktisch zu dir kommt und sich ein Zimmer bei dir anmietet? Dann breitet, also ich meine die Juden. Die kommen in die Wohnung, machen sich aufs Sofa breit und sagen, ja, lass uns das teilen. Hä? Wir sind neu. Sie waren vorher da. Und wie weit unsere Wurzeln zurückgehen, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben jetzt beide. Meine Damen und Herren, in so einer Situation gibt es eine Möglichkeit, gell? Wenn zwei Mieter oder zwei Einwohner, Bewohner in einer Wohnung wohnen und beide sind überzeugt, das ist eine Wohnung und ich will die Küche nicht mittendrin durchteilen. Das wäre Jerusalem. Was gibt es für eine Möglichkeit? Bei uns ist der Groschen schon gefallen, wir haben es verstanden. Die Araber haben das viel früher verstanden. Teilen, aber nicht das Land, das Leben. WG. Wie, weiß ich nicht. Wann, weiß ich auch nicht. Aber es ist der einzige Weg. Danke.
Danke, Asaf. Ja, es war wertvoll, diese Ergänzung. Ich schlage vor, wegen der fortgeschrittenen Zeit, dass wir jetzt nicht offiziell hier auf Fragen eingehen, sondern dass ihr persönlich kommen könnt, falls ihr Fragen habt, damit die anderen nach Hause fahren können und schlafen. Das heißt aber auch, dass die über YouTube diese Fragen dann nicht mitbekommen. Festhalten können wir, meine ich, was nicht unwesentlich ist, es gibt die international anerkannte Grenze nicht, von denen in den Medien immer wieder die Rede ist, bis heute nicht. Es hat nie eine Einigung darüber gegeben. Also wenn man von der international anerkannten Grenze spricht in den Nachrichten, dann muss man wissen, dass die gar nicht gibt. Und zweitens, yesh tikva, das haben wir auch gelernt, es gibt Hoffnung, weil es Gott gibt, weil es den Gott Israels gibt und der Gott Israels ist der Gott aller Menschen. Yesh tikva. Mit dieser Hoffnung können wir jetzt abschließen. Seid also ganz herzlich der Gnade Gottes anbefohlen. Lehitraot würde man sagen, auf Hebräisch, auf Wiedersehen, hier oder sonst irgendwo Gott befohlen. Gute Nacht. Ich glaube, Asaf kann auch noch ein paar Minuten da bleiben, falls es noch persönliche Fragen gibt. Ich bleibe auch da. Büchertisch ist hier. Produkte von Hatikva für Haifa da. Also, bitteschön.